Hallo, liebe Freunde der Podcast-Welt.
Die Sommerpause ist vorbei und zwar am 14. Juli, was irgendwie noch mitten im Hochsommer ist.
Ja, doch, die akute Heißphase ist jetzt vorbei. Heute entspannte 30 Grad, da haben uns gedacht, es ist wieder Zeit für eine Podcast-Folge.
Ja, aber guck mal, bei 30 Grad liegen die Leute ja auch in der Sonne auf dem Balkon und wollen irgendwie doch gutes Entertainment kriegen. Und ja, was fehlt? Blutige Anfänger. Die ganzen heißen Juni haben wir dann aber nicht gemacht. Das heißt quasi, den ersten Monat nach Ende meiner Uni-Zeit haben wir erstmal einen Break gemacht.
Ja, schau, es ist ja auch so, ein Muskel wächst ja auch in der Pause und unser Podcast wird auch in der Pause besser.
Ja, in der Pause kamen die meisten Fragen, warum, wo denn die Folgen bleiben. Jetzt das Gute an der Sache ist, die Sommerpause ist vorbei, bedeutet aber für euch auch, dass ihr diesen Freitagstermin wirklich auch 0 Uhr 0 jetzt
ab jetzt feuern wir sowas jetzt wieder, von
wieder 0 Uhr am Freitag euch eintragen könnt. Und was die Zeit haben wir tatsächlich nicht ganz untätig rumgesessen, sondern genutzt dafür, ein paar neue Gäste zu akquirieren. Denn ihr habt ja gemerkt, am Ende der letzten Staffel waren quasi nicht mehr so viele, da waren viele Folgen von uns ohne Gäste und eigentlich lebt Blutige Anfänger auch von den Experten, die hier mit im Podcast sind. Und gerade so im Frühjahr sind doch einige sehr interessante neue Leute irgendwie auf dem Radar aufgeplöppt und die haben wir alle oder die zerren wir jetzt alle nach und nach in den Podcast.
Waren massiv auf Scouting und Akquisitionstour und jetzt geht's wieder ab hier.
Ich kann so viel sagen, nächste Woche Montag nehmen wir einen Podcast live auf, also der wird Montag aufgenommen, der kommt aber dann erst am Freitag raus für euch, bei Freunden des Podcasts, die sich seit der letzten Folge sehr krass weiterentwickelt haben.
Oh ja.
Ja,
sehr, sehr krass.
Ja, ich verrate noch nicht wer. Ich glaube, die wenigsten kommen drauf. Zumindest bis Montag wird es noch ein kleines Geheimnis werden.
Ja, ich glaube, die Leute werden jetzt einmal die ganze Liste durchgehen und einfach bunt durchraten, wer es sein könnte von unseren bisherigen Podcast-Gästen. Fun Fact, Tommy ist es nicht und auch nicht der Kids Dog.
Nee, die haben wir ja beide schon quasi abgefrühstückt, dreimal.
Also, ordentlich durchgenommen.
Nee, ja, also, aber es ist...
Ja.
Aber ich glaube, bei denen ist auch nicht so viel Neues passiert im Vergleich zu damals. Also nee, der Kidstock hat, wie wir übrigens, das Buch Blutige Anfänger gibt es überall noch zu kaufen, zu bestellen. Es lohnt sich immer noch.
Ist noch nicht ausverkauft.
Ist noch nicht, ist noch nicht voll ausgegangen. Dafür müsst ihr sorgen, dass es ausverkauft geht. Aber die oder der, ich will jetzt ja gar nicht sagen, ob männlich oder weiblich, die haben wirklich in den letzten zwei Jahren, da hat sich krass was verändert, deswegen wird es mal Zeit, da ein kleines Update reinzuholen als Podcast. Dafür nehme ich auch eine weite Anreise in Kauf, um live vor Ort aufzunehmen. Ja, aber was auch passiert ist in der Zwischenzeit, wir hatten beide Geburtstag und zwar ich am 6. Juli und Wichert am 7. Juli. Also wir haben wirklich 24 Stunden
lustig,
voneinander.
Wie letztes Jahr.
Und wie vorletztes Jahr.
War die letzten Jahre auch schon so, dass ich einen Tag nach dem Geburtstag hatte.
Ja,
hat sich nicht geändert.
Das ist schon sehr amüsant, muss man sagen, oder?
Das ist tatsächlich amüsant,
ja. Das ist amüsant, ja. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder ein paar Tage, müsst ihr noch warten, bis ihr uns dann wieder gratulieren könnt. Aber genug einfach drauf los oder drum rum geredet. Es soll heute so ein bisschen um ein Thema gehen, was sicherlich für viele interessant ist, weil es doch noch so ein kleines Mysterium ist. Wir reden nochmal über unsere Erfahrungen im OP, denn was ihr im Podcast in der Sommerpause nicht mitbekommen habt, ist, dass ich doch die letzten zwei Wochen der Uni im OP verbracht habe und Wichert ja auch die ein oder andere Erfahrung im PJ da gemacht hat.
Oh ja, ich war ganze 4 Monate da und durfte ganz viel tolle Zeit im OP verbringen.
Ich meine, 4 Monate ist schon ein bisschen mehr, ne? Also ich war jetzt, wie lange, ich überlege gerade, wie im Blockpraktikum insgesamt war ich so, Tage, sagen wir so, lassen wir so auf 4, 5 Wochen gekommen sein, ne?
Ja.
Aber wir haben seitdem auch viele Videos im OP gedreht und es ist immer wieder ein Spaß, denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt so ein paar Regeln und ein paar, ja, so ein Knigge, so ein paar Sachen, die man beachten muss, dann wird OP richtig gut oder richtig schlecht.
Ja, und die gucken wir uns heute mal ganz genau an.
Ganz genau. Das Erste, mit dem ich reinstarten möchte, ist, dass ich meine allererste Appendektomie durchgeführt habe.
Das ist super nice. Ich will nicht angeben, aber ich bin einige Jahre vor dir dran gewesen im OP mit Appendektomie. Allerdings war ich damals der Patient.
Ja, okay, dann steht es 1:1, würde ich sagen.
Ja. Wir haben beide quasi so den Eingriff direkt mitbekommen.
Aber die Frage ist, würdest du jetzt auch mich bei dir, ja gut, du hast jetzt keinen
Appendix mehr, das ist nein, schlecht. Nein,
hey, Moment,
nein.
Warte, ich war noch nicht fertig mit der Frage. Nee, ich habe das gut gemacht, kann ich dir sagen.
Was hast du gemacht? Ach, du hast abgeschnitten, ne? Habe ich gesehen.
Genau, im Endeffekt war das eine große Bauch-OP. Also ich war zur Erklärung in der Viszeralchirurgie 2 Wochen und in Bochum ist ein Krankenhaus Pankreaszentrum. Die machen sehr viele, sehr große OPs. Und bei dieser OP war der Appendix, also die Bauchspeichel, der Wurmfortsatz der Bauchspeicheldrüse, Quatsch, das
Blinddarm. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt da anatomisch nicht.
Ja, deswegen, Pankreas hat mich gerade rausgebracht. Das war eine Pankreas-OP. Kein klassischer Whipple, keine Pankreas-Linksresektion. Es war eine Korrektur von etwas, was die in einer anderen Klinik so ein bisschen komisch gemacht haben. Nennen wir es mal so.
Ah, okay. Ne? Und da haben sie sich gedacht, nehmen sie gleich noch den Appendix mit raus.
Ja, genau. Und da haben die halt, man macht das ja gerne in solchen OPs. Also die Galle konnte man nicht mit rausnehmen, weil die brauchte, man brauchte da eine Verbindung. Aber man den Appendix nimmt man damit raus, weil nach so einer großen Bauch-OP, wenn der sich entzündet, kannst du den nicht mehr minimalinvasiv operieren, weil alles dann so krass verwachsen ist. Dann ist es auch schwierig. Da musst du halt groß aufmachen, um den Appendix rauszuholen. Das will man halt vermeiden.
Ja, richtig. Lieber frühzeitig raus, anstatt dass hier irgendwas durchbricht.
Ja, deswegen, das habe ich aber ein-, zweimal mitgekriegt, dass bei diesen wirklich großen Bauch-OPs, so Sachen, die sich entzünden können, wie Galle und Appendix, was eigentlich kleine OPs sind, dass die einfach rausgenommen werden, um halt das Risiko nicht einzugehen, dass da was ist.
So. Ja, klar. Bei so einer großen OP willst du einfach nur, dass das Gesamtbild gut ist. Du willst nicht so die kleinen Player haben, die dann irgendwie rumwurksen.
Die kleinen Player. Nee, auf jeden Fall stand ich da am Tisch, hat so 3 Stunden gedauert. Und der Großteil, not gonna lie, den Großteil der Zeit habe ich verschiedene Haken in verschiedenen Richtungen gehalten.
gut die Spitze betont, oder?
Ja, ich glaube, ich habe das gut gemacht. Mir wurde ein paar Mal gesagt, dass ich dann vielleicht doch eine andere Fingerposition nehmen soll, weil es angenehmer ist oder so. Also ich habe da schon, sag mal, ich habe gute Haken halt Tricks gekriegt. Das Coole war aber, dass der Operateur war halt cool, der war auch studentenfreundlich. Und der hat mir dann gesagt, der Appendix war freigelegt und so, jetzt habe ich den Stapler in die Hand gedrückt.
Jetzt dürfen sie einmal reinstechen mit dem
Stapler. Jetzt machen sie mal. Und
machen sie ein Loch in den Darm.
Los, zack. Nee, das muss ich auch noch erzählen, da habe ich auch eine Story zu. Auf jeden Fall hat er mir den Stapler in die Hand gedrückt und hat gesagt, jetzt machen sie mal. Und ich habe dieses Ding genommen und dachte erstmal, scheiße, was mache ich jetzt mit dem? Ja, ich hatte noch nie einen Stapler in der Hand. Was mache ich jetzt damit? In der Theorie weiß ich, wie ein Stapler funktioniert, aber du musst den ja auch laden, ne? Und dann war ich erstmal kurzzeitig überfordert, weil ich dachte, ziehe ich das jetzt nach hinten, muss ich das nach vorne drücken, was genau, da ist ja an der Seite was zum Ziehen bei diesem
Stapler. Ja, genau.
Was
ja,
mache ich jetzt damit?
So eine Armbrust.
Genau. Und dann denke ich, ja, zieh, und dann ist mir halt Step by Step und dann habe ich mich erst wirklich kurz so ein bisschen dümmlich gefühlt, weil es halt das erste Mal mit diesem Gerät, ist halt ungewohnt.
Wenn es der Chirurg macht, dann achtet man ja auch nicht so zu 100% drauf, wie jetzt jeder einzelne Griff ist, sondern
versucht nee, gar so das große
Gesamtbild mitzukriegen und dann denken die immer so, man war einmal mit dabei, man muss direkt wissen, wie alles perfekt funktioniert.
Ja, stimmt. Nee, aber der war auch cool. Und dann habe ich den abgestapelt, den Appendix. Und dann war der einfach ab. So, und das ist halt so krass.
Das ist verrückt.
Das ist, also sagen wir, das ist so der einfachste Handgriff. Das hätte wirklich jeder von euch aus dieser Community, ne? Jeder hätte das geschafft, diesen Appendix abzustapeln.
So, jetzt hältst du aber viel von unserer Community hier.
Ja, ziemlich sicher, weil das war jetzt kein Hexenwerk und trotzdem hat sich das geil angefühlt.
Ja.
So, das war so, man dachte dann auch so ein bisschen das Gefühl, boah, jetzt bin ich King. Ich habe jetzt
einen Appendix. Bist du jetzt doch wieder Chirurgie-Fan?
Ja, ey, kurzzeitig war das echt so ein...
Für kurze 10 Minuten hast du gedacht, oh, Chirurg wäre schon was.
Ja, warte, ich hab so einen Dopamin-Kick gekriegt und dann Rest der OP war auch geil, da habe ich halt wieder nur Haken gehalten danach. Dann habe ich den Bauch habe ich auch komplett zugetackert. Das war auch ganz, ganz nice, auch am Anfang natürlich, da denkst du dir, boah, was für einen Abstand willst du haben und so, aber irgendwann auch da fehlerfrei getackert, was auch nicht so ein krasses
Hexenwerk ist. Ja, am Ende denkt man sich halt auch einfach nur, ist ja nicht mein Bauch, also was soll's.
Ja, nee, dachte mir, ich will schon, also ich denke mir halt so, boah, der Patient will ja schon einen schönen Narbe haben, aber so tackert, sagen wir mal ganz ehrlich, ich meine, so eine riesen Bauchnaht, ne, die nähst du nicht, weil die ist ja, aber ein Tackern ist einfach nicht so schön wie nähen.
Ja.
Nee, auf jeden Fall war das eine coole Experience und danach dachte ich kurzzeitig, boah, hätte ich schon Bock drauf, aber das ist trügerisch.
Wieso trügerisch?
Im Endeffekt habe ich 2 Handgriffe gemacht, also Haken gehalten in verschiedenen Positionen. die Leber zum Teil weggehalten. Also,
ja, ja, aber jetzt stell dir mal vor, wie krass geil ist es, wenn du Hauptoperateur bist.
Ja, ja, warte kurz. Aber ich habe ja auch da, also ich hatte ja wirklich 0,0 Verantwortung, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Weil,
ja, da macht man sich weniger ins Hemd, als wenn man da selber der Chef ist.
Ja, deswegen meinte ich das gerade. Also es konnte halt ja, beim Upstapeln wirklich nicht schief gehen. Und selbst beim Tackern war ja ein Assistenzarzt da, der drauf geguckt hat. Der hätte mir sicherlich den Tacker aus der Hand gerissen, wenn ich da was Komisches gemacht habe.
Ja.
Und ich dachte halt währenddessen so am Anfang, boah, schon crazy, wie du halt weißt, wo du hinschneiden musst. Dann wurde die Leber gestanzt wegen Metastasen.
Mhm.
In verschiedenen Segmenten und also ich finde es auch schon verrückt, die verschiedenen Segmente live in der Leber zu finden, anatomisch.
Ja, das finde ich tatsächlich auch, ja, das ist komplex.
Ja, weil das ist halt irgendwie, wenn wir es in der Theorie im Studio machen, klar, easy, du weißt ungefähr, wo ist was, aber ja, es liegt dann doch immer noch anders im Körper und es ist, jede Leber ist auch anders und deswegen dachte ich mir schon, Respekt, und die Verantwortung will ich einfach schlichtweg, glaube ich, nicht haben. Aber viszeral war ja auch immer raus. Also das war meine coolste Viszeralchirurgie-Erfahrung. Mhm. Wahrscheinlich auch meine einzige.
Na, immerhin.
Na gut, PJ wahrscheinlich nochmal. Also vielleicht ja, nicht gut, die letzte.
Nee. Da kommt noch ein, zwei Einblicke bestimmt.
Ja, aber das war ganz cool. Und jetzt gebe ich euch was mit, bevor du von deinen chirurgischen Erfahrungen erzählen kannst, gebe ich euch was mit. Denn als Studenten oder wenn ihr im OP seid, es wird ja immer gefragt, wer möchte sich einwaschen? Und irgendwie melden sich wenig Leute dann immer, das war die Erfahrung. Ich habe mich auch genau einmal gemeldet, aber das war halt relativ am Ende. Und da habe ich aber gemerkt, OP ohne sich einzuwaschen, also bei uns war es halt auch so, dass man sich so um 11 Uhr eingewaschen, also morgens war alles minimalinvasiv, mhm, da brauchst du keinen am Tisch. Und dann haben die großen Bauch-OPs so gegen 11 angefangen. Ja. Die dauern dann aber auch, also mit 3 war die kürzeste, die dauern dann so 4, 5, 6, 5 Stunden, das sind halt Ripples gewesen auch oft.
Ja, ja, so, kannst du mir denken.
Genau. Und dann stehst du halt bis 16 am Tisch, ne? Oder 16 oder 17. So. Mhm. Während die anderen Studenten um 14 nach Hause gehen.
Richtig asozial.
Ja, das ist halt auch ein Grund, warum man sagt, nee, will ich nicht. Aber ja, also wirklich ganz for real, für alle von euch, die es mal machen wollen, die mal in OP gehen wollen, die mal im OP waren, wenn ihr da in der Ecke steht, ist das langweiligste der Welt,
ja,
im OP total, in der Ecke zu stehen.
Da kannst du wirklich einfach ein YouTube-Video angucken von der OP, das bringt dir genauso viel.
Ja, das ist genauso krass. Ach, da siehst du viel mehr.
Ja, stimmt, das sieht man mehr, aber ich meine so vom Erlebnis, vom Krassigkeitserlebnis.
Das bringt halt Scheiß. Da nimmst du gar nichts mit. So blöd, dass das klingt, ne? Aber alle OPs, also alle offenen OPs, die ich gesehen habe, wo ich nicht am Tisch stand, habe ich nichts mitgenommen.
Das erinnert mich an meine Formulatur in der Neurochirurgie. Meine zweite Formulatur war ja damals in der Neurochirurgie. Ja. Und ich dachte auch so, oh, super nice, aber Pusteblume. Ich durfte, glaube ich, zweimal mit am Tisch mich einwaschen, aber auch dann nur gucken, weil das ist ja, da zitterst du lieber nicht. Und den Rest der Zeit sollte ich irgendwo in der Ecke stehen und durfte mit am Bildschirm gucken. Ne? Und hatte dann quasi das Sichtfeld von den Chirurgen, was sie durch das Mikroskop hatten, weil mit der Kamera, oder die operieren über die Kamera. Mhm. Aber ey, ohne Witz, da saß ich da wirklich teilweise so 2-3 Stunden da und hab mir gedacht, ja gut, das hättest du jetzt auch zu Hause im Bett gucken können, auf dem Display, das wäre genau das gleiche Feeling gewesen. Ja. Ja, war ich dann eine Woche adäquat da und ich glaube, Story hatte ich schon mal erzählt und dann ab der zweiten Woche irgendwie dann um 8 Uhr so ging es los und um 10 war ich dann wieder zu Hause, weil es auch niemanden gejuckt hat so richtig, aber da habe ich halt echt gar nichts mitbekommen und war wirklich nur Zeitverschwendung.
Ja, im Endeffekt muss man halt sagen, gut, du musst halt eine Formulatur machen, das heißt, es ist so ganz und dumm, so umsonst war es dann wahrscheinlich nicht, aber du willst ja was mitnehmen, ne? Das ist halt dann ärgerlich. So.
Ja, total.
So. Also Neurochirurgie ist ja sicherlich, habe ich noch nicht gesehen, neurochirurgische OPs, aber da ist das OP-Feld ja ein Tick kleiner, da kann auch nicht 5 Leute um den Situs stehen.
Nee, genau.
Ja. Was ich auch noch mitgekriegt habe, deswegen meinte ich gerade mit Loch im Darm, tatsächlich war es eine andere OP, wo ich nicht eingewaschen war, also apropos Einwaschen, bevor ich das vergesse, beim Einwaschen bin ich mit der Hand, also ich habe mich zusammen mit dem Assistenzarzt eingewaschen, der mit im OP stand, ne? Also quasi ein Oberarzt hat operiert, der Chef kam später dazu, ein Assistenzarzt, eine OTA und ich als Hakenhalter dann oder als Student, ne? Und der Oberarzt war schon eingewaschen und wir Assistent und ich haben uns gleichzeitig eingewaschen. Aber ich bin mit meiner Hand. ein bisschen zu nah an den Ellbogen gekommen, ne?
Vom Chirurg, vom
Assistenten? Nee, nein, mein Ellbogen.
Ach so, ja.
Mein Ellbogen. Also ich habe da mal, ich habe den Abstand zum Ellbogen vielleicht nicht so gut beachtet. Ich habe jetzt nicht den Ellbogen gewaschen, ich habe so weiß ich nicht, 1-2 Zentimeter unterm Ellbogen. Mhm. Sagt, ja, das ist jetzt schlecht, nicht mehr steril, nochmal 3 Minuten. Ich denke, oh,
Scheiße. Perfekt. Also ich komme als letztes in den Saal rein, weil du Idiot.
Er hat auch nochmal, also er war korrekt und hat halt gewartet, ne?
Ah, okay, das ist Ehrenmove.
Das war schon cool, nee, das war auch Ehrenmove. Aber ich habe mich dann 6 Minuten eingewaschen für diese OP, das ist echt lang. Und ja. Viele Leute sagen immer, einwaschen hat was Beruhigendes. Ja, vielleicht für 1-2 Minuten, aber nicht für 6.
Ja, stimmt.
Und dann hast du gelernt, einwaschen von distal nach von proximal nach distal?
Digga, ganz ehrlich, weiß ich gerade echt nicht mehr.
Ja, das hat er mir dann, also er meint, Hände als letztes und alles andere halt vorher. Ich verstehe, warum der ein Problem mit dem Ellbogen hatte, weil du mit dem Ellbogen ja quasi auf den Desinfektionsspender gehst, ne?
Ja.
Also, aber da, ja, weiß ich nicht. Ich fand das vollkommen legitim, was ich gemacht habe. Aber ich bin halt auch, ne, das ist der Unterschied. Ich bin halt auch niemand, der jeden Tag am Tisch steht, sondern nur Student gewesen, ne?
Ja, klar.
So, und er wird sicherlich recht gehabt haben, so blöd das jetzt klingt, auch wenn das penibel war, aber ist im OP wichtig.
Einmal mehr als einmal zu wenig, genau.
Ja, ein Fehler, den ich auch im OP schon gemacht habe, ist, auch wenn man nicht am Tisch ist, ne? Also wenn man quasi am Tisch steht, aber nur guckt, dann hat man die Hände ja eigentlich immer so in dieser Position.
Vom Bauch, ja.
Vom Bauch, ne? Und ich habe die einmal kurz runterhängen lassen.
Ja, unter Hüfte direkt, tschüss.
Und zack, neue Handschuhe. Ich war direkt.
Das ist auch, glaube ich, das Ding, worauf OTAs achten, so immer Side-Eye geben. Oh ja, die Hand sinkt ab und raus.
Ja, ey, das ist so dumm, weil du denkst halt, du bist komplett steril, ne? Du hast zweifach sterile Handschuhe an und eigentlich denkst du ja, ist doch alles steril, was hier ist. Alles steril abgedeckt. Aber Pustekuchen.
Ja.
Hände, wenn du nichts hältst, immer schön auf den Brustkorb und nicht absinken lassen.
Ja.
Ja, das habe ich dann auch schmerzlich gelernt, weil es halt immer, das ist halt unangenehm, so wenn du der Einzige bist, der quasi neue Hand, der Handschuhwechsel braucht. Aber nicht, weil deine Handschuhe voller Blut sind, sondern Handschuhwechsel, weil du einfach deine Hände gechillt haben. So,
ja. Ich hab irgendwann, wenn ich nichts machen musste, einfach meine Arme verschränkt so ein bisschen, weil dann können sie nicht absinken und passt soweit.
Ja, stimmt, Arme verschränken geht ja auch, das ist ja auch bei der richtigen Höhe, ne?
Ja, das ist auf der richtigen Höhe und ist halt irgendwie entspannter, da muss man nicht die ganze Zeit anspannen und so.
Ja, also diese Haltung, ne? Also dieses quasi die Unterarme so auf den Oberkörper legen, ne? Oder anlegen, das ist schon unangenehm, das ist schon eine komische Haltung. Das
ist quasi Bizeps-Ausdauertraining.
Ja, also vor allen Dingen, wenn du halt lange nichts halten musst oder wenn du einfach nur, das ist schon, ja, aber das Gute ist auch hier wieder ein Appell an alle von euch, die vielleicht noch Medizin studieren möchten oder gerade in der Ausbildung sind oder was immer, Fehler im OP machen bringt, führt einfach nur dazu, dass ihr es nie wieder macht.
Oder dass Menschen sterben.
Ja, als Student hoffentlich nicht. Also sowohl bei dem Absinken der Arme als auch bei dem Appendix-Stapeln oder Tackern war die Chance, dass jemand stirbt, gering.
Ja, das stimmt allerdings.
Also aber zu dem Loch, was ich sagen wollte. Als ich nicht eingewaschen war, haben wir eine Patientin operiert, die eine Perforation, die hatte eine Perforation im Sigma, also in einem Teil des Dickdarms. Ein Loch drin. Und ein Loch im Darm ist schlecht, weil dann gibt es freie Luft im Bauch und das ist immer scheiße. Dann entzündet sich das alles. Und Flüssigkeit vielleicht sogar auch. Und also der Darm darf keine Löcher haben. Generell alle Organe von euch dürfen keine Löcher haben.
So. Ja.
Und deswegen musste man halt operieren und das Sigma wurde rausgenommen. Und dann durfte ich mit außerhalb des Tisches das Loch suchen. Das war auch spektakulär.
Als es schon draußen war, oder was?
Es wurde rausgenommen und dann ging es halt darum, das Loch zu suchen, zu gucken, ist es nur ein Loch, sind es mehrere Löcher.
Und wie bei Fahrradschlauch in Wasser.
Nee, nicht in Wasser. Auf diesen grünen, da wo man Organ halt immer drauf liegt, auf diesen Beistelltischen, die halt auch die auch grün gedeckt sind quasi.
Ja.
Kam es drauf und dieses Sigma war komplett stuhlgefüllt.
Ja, wundervoll.
Aber das war richtig schön, dann mit Handschuhen darin rumzuwühlen.
Boah.
Und das Loch zu suchen, weil um das Loch zu suchen, musst du das ja alles erstmal zur Seite schieben, ne?
Ja. Ich hätte einfach alles zusammengepresst und geguckt, wo Stuhl rauskommt, da ist ein Loch.
Ja, aber
so oben und unten zuhalten und dann einfach drücken. Nein. Und dann hast du so eine kleine Kackfontäne. Und dann weißt du, da ist das Loch.
Boah, wenn die Kackfontäne zu groß wird und alles unsteril ist, dann weißt du, du bist am Arsch.
Ja gut, da muss man Risiko eingehen.
Ja, boah, das ist aber ein großes Risiko.
Aber es ist ein cooler Move, wenn es klappt.
Ja, kannst du bitte, wenn wir sind in dieser OP-Folge, kannst du bitte eine Sache nochmal erzählen? Die ist schon sehr lange her, deswegen glaube ich, dass die Community das nicht mehr so richtig im Kopf hat. Kannst du bitte die Astronautenhelm-Geschichte nochmal erzählen?
Oh Gott, da wächst du Traumata gerade. Ja, Alter, die Astronautenhelm-Story, die ist
ey,
so.
Ich habe selber noch nie sowas aufgesetzt gekriegt.
Ja, ich weiß auch nicht, in Erlangen einfach andere Vibes.
Nee, aber was war das für eine OP nochmal? Das war Unfallchirurgie, ne?
Hüft-Tap. Ja.
Aber Hüft-Tap kannst du ja auch mit Brille machen.
Nee, in Erlangen spritzt es, da kriegst du einen vollen Anzug mit Helm.
Ja, in Bochum spritzt eine Hüft-Tap auch, aber da wird die zum Teil mit Brille nur gemacht. Ja,
In Bochum schützen die euch einfach nicht. Da ist die Gesundheit der Mitarbeiter ist ja egal.
Also ich will, ne, das, ich meine, das, ich bin mir jetzt nicht, ich will jetzt hier nichts Falsches im Podcast sagen, aber ich meine, dass du mit Brille operierst, die Hüft-Tap, aber kann auch sein, dass ich mich vertue hier. Auf jeden Fall finde ich das immer noch krass. Ich habe selber noch keine Hüft-Tap gesehen, aber wahrscheinlich ist es eine der brutalsten OPs, die es gibt.
Ja, die ist echt Hüft- und Knie-Tap. Wird ordentlich geflext. Aber nee, das ist in
aller Regel. Aber Knie-Tap weniger als Hüfte. Oder? Hüfte schon ein bisschen mehr rein. Also Knie-Tap kenne ich ja.
Das ja, aber Knie-Tap haust ja auch. Weiß ich nicht. Will ich jetzt gar nicht so sagen.
Ja, du haust auf jeden Fall. Also ich hab ein Video dazu gemacht, auch du hämmerst auf jeden Fall ordentlich rein.
Ja, ja. Deswegen will ich da gar keine Entscheidung treffen wollen. Aber anstrengender. Oh, ist auf jeden Fall zumindest in Erlangen die Hüfte, wenn es ums Lagern vom Bein geht oder den verschiedenen Winkel, die man halten muss. Wurde mir gesagt, also im Nachhinein, bei uns haben wir extra so Ablagen oder so Tischständer für sowas. Und in Erlangen muss man einfach so selber das Bein halten in den wildesten Winkeln. Hatte ich ja auch schon mal erzählt, wo ich dann irgendwie so nach vorne gebeugt im 90-Grad-Winkel das Bein irgendwie gehalten habe. Und übelst schon der Schweiß runterlief und der Chef hat es einfach nur meinte, endlich stehen sie da, wie ein Student zu stehen hat.
Ja, stimmt.
Und er sich dann extra Zeit gelassen hat mit dem Zement anmischen.
Das ist aber wirklich Abfuck, weil ich kenne, also diese Beinhalterung kenne ich aber auch. Also die gibt es, glaube ich, jetzt schon verbreitet in deutschen OPs.
Ja. In Erlangen noch alte Schule. Naja, zumindest zur Raumanzug-Story. Wie gesagt, wir kriegen da so einen voll... eigentlich einen normalen OP-Kittel, aber wir ziehen halt so einen Helm an und am Helm gehen dann halt auch noch Stoff, OP-Stoff oder halt so steriler Stoff runter, dann unter den Kittel und dann kommt der Kittel drüber. Und der Helm ist halt ventiliert, weil sonst kriegst du natürlich keine Luft. Er ist völlig geschlossen, hast halt vorne die Sichtscheibe und die Operateure haben noch eine Lampe mit drin und vorne hast du normalerweise auch einen Ventilator drin, der eben Frischluft reinbläst und auch die Scheibe so ein bisschen vor dem Beschlagen schützen soll. Damit du halt auch nicht erstickst, weil wenn du da die ganze Zeit in einem geschlossenen, so kleinen Raum rein und raus atmest, kann es natürlich sein, dass ein bisschen viel CO2 drin ist und ein bisschen wenig O2.
Naja. Direkt CO2-Narkose.
Ja. Zumindest ist es so, dass du dich einwäschst und steckst dann hinten in den Hosenbund den Akku rein und verbindest schon den Helm direkt.
Aber warte, vorm Einwaschen oder ist das Ding steril komplett? Muss ja, ne?
Also du setzt erstmal ich erkläre es mal, du hast erstmal so ein Kopfstativ-Ding, was du dir drauf setzt, das ist nicht steril, da geht ein Kabel ab und da sind die Ventilatoren und die Lampe drin. Darüber kommt dann letztendlich noch das große Tuch mit der Scheibe vorne dran, die dann letztendlich steril sind. Okay. Aber das Gerüst von dem Helm setzt du dir halt vorher schon auf und verbindest es auch schon mit deinem Akku. Mir wurde es damals so gezeigt in meinen ersten OPs, dass eben die OTA dann den Akku verbindet. Habe ich dementsprechend nicht reingesteckt, hinten das Kabel, sondern einfach nur drin gelassen. Naja, dann eingewaschen, voll montiert, reingegangen, klassisch Hüft-Tap, freue ich mich. War immer anstrengend, das OP halt auch wegen des ganzen Haltens und Ziehen und hier. wurde ich angezogen, Helm aufgesetzt und im OP ist ja immer eine gewisse Lautstärke, so, da kann schon mal sein, dass man so denkt, man hört den Ventilator nicht oder man hört irgendwie den Ventilator vom Gegenüber oder so. Deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht, weil als Assistent oder als Assistent hatte ich halt ja auch keine Lampe mit drin, sondern nur den Ventilator. Und ich dachte so, okay, vielleicht hörst du ihn einfach nicht. Ist ja mit Lüftung und allem recht laut im OP. Ja, aber irgendwann war es dann so, dass die Sicht schlechter wurde. Und ich dachte schon so, ja, vielleicht läuft der Ventilator nicht ganz rund. So, ja? So ein bisschen beschlagen kann ich schon sein. Ich schwitze hier, ist ja anstrengend. Aber habe nichts gesagt, so keine Ahnung, war so nach 10 Minuten. Und dann habe ich auch gemerkt, so ja, langsam wird die Luft auch ein bisschen dick. Also man merkt es so an der Atmung, die läuft ja automatisch ab. Aber mir ist halt aufgefallen, ich atme jetzt irgendwie deutlich tiefer und schneller ein. Und so, als wäre ich gerade irgendwie gesprintet. Irgendwie nicht ganz normal. Dann guckt mich so die OTA an und denkt sich nur so richtig so, Digga, das ist aber nicht passiert. So guckt so, dein Helm ist nicht an, oder? Ich so, ja, ich glaube nicht. Und alle so, oh. Dann hat sie hinten Kabel reingesteckt. Alter, das war das geilste Gefühl. Auf einmal frische, kühle Luft. Auf einmal siehst du wieder was. Du kannst auf einmal wieder klar denken und sehen. Geilste Gefühl, kurz vor der Ohnmacht gewesen gefühlt.
Also ein bisschen wie Leben retten. Eigentlich hat sie dir das Leben gerettet.
Sie hat mir das Leben gerettet, ja. Ich glaube so ein paar Minuten länger und es wäre echt... Hätte sein können, dass ich umkippe, wäre dann doof gewesen. Also ja, war gut, weil ich habe auch, weißt du, ich habe dann auch irgendwann gemerkt, der Ventilator kann nicht an sein. Weil ich habe ja gemerkt, Luft bleibt weg, beschlägt. Aber weißt du, da war ich dann halt auch irgendwo zu stolz, was zu sagen. So, ja, Leute, ich bin ein Opfer, ich habe irgendwie Kabel nicht reingesteckt, ich kriege hier keine Luft, sondern ich habe mir gedacht, ach komm, sitzt aus.
Boah, das ist eine der wenigen Sachen im Leben, wo man setzt du aus, die falsche Entscheidung ist.
Safe, man. Vor allem war das gerade mal so eine Viertelstunde, die OP ist irgendwie noch eine halbe Stunde oder so gegangen, das hätte ich niemals geschafft.
Nee, also weißt du, ey, guck mal, das ist so geil, weil in dieser Folge im Endeffekt haben wir alle Fehler für euch schon gemacht.
Richtig, so ist es.
So, weil ihr wisst jetzt, also das mit den Armen wisst ihr, das mit dem Einwaschen wisst ihr, das mit dem Helm, also das müsst ihr alles nicht mehr selber erfahren, das haben wir gemacht. Und das ist aber so typisch Student auch, ne? Wenn ich in deiner Situation gewesen wäre, ich hätte safe genau das gleiche gemacht.
Ja, du willst halt einfach nicht so im vollen OP, vollen Gang sein, so und dann so der Dulli sein und sagen, ja, Leute, übrigens, mein Ventilator ist gar nicht an, ich kipp gleich um.
Nee, das ist halt so.
Kommt nicht so gut.
Also, sagen wir mal, selbst wenn du, also als Student willst du es nicht machen, als Assistenzarzt willst du es auch nicht machen, weil dann bist du auch neu und als Oberarzt machst du es nicht, da ist es oft genug, weißt du, wie es geht, so.
Ja, richtig. Also irgendwie immer blöd.
Irgendwie immer blöd, ja. Ja, aber es ist halt, boah, ich meine, ist schon gut, dass du halt wirklich nicht umgekippt bist, ne?
Boah, ja, das wäre echt uncool gewesen.
Für alle.
Cool. Aber für, ja. Ja, ja. Für alle blöd.
Vor wenn allen ich
die Hüfte halte.
Ja, man muss aber auch sagen, das ist halt so, da warst du warst ja, war das MPJ, ja, ne?
Ja, das war im MPJ, genau.
Ja, da bist du eigentlich ja schon fast Arzt, so. Das heißt, du bist eigentlich schon ein ärztlicher Kollege, von dem Kompetenz erwartet wird, ne? Wenn du jetzt irgendwie,
sagen wir, kompetent.
Nee.
Ich habe kompetent das Bein gehalten.
Warte, ja, ich meinte das halt anders. Wenn du jetzt im fünften Semester bei einer Formulatur, erste Mal Formulatur, du bist so fünfte Semester und dann verkackst du was, ne? Naja, du bist, der ist ja noch neu, der ist noch jung, der ist noch, dauert
ja, noch. Ja, das drückt man Auge zu.
Aber wenn du PJler bist, dann ist es schon schwieriger mit Auge zudrücken.
Ja, so. Noch ein Grund mehr, warum ich nichts gesagt habe.
Ja, genau, deswegen meine ich ja, das ist halt so, das ist so eine Zwickmühle.
Die Pressure war einfach da, ey.
Ja, das ist ja so, ne? Also wenn ich überlege, so unter die ganzen UAKs, Untersuchungskurse so im fünften Semester, ey, ob du jetzt jemanden vorne abhörst und hoffst, den Großteil der Lunge zu hören oder so, das ist egal. Dann denkt alle, ja, du hast ja keine Ahnung, bist noch zu jung. Aber irgendwann kommt, also auch bei uns so im 10. Semester jetzt auch im OP, ne, da, also ich meine, das ist jetzt ja durch. Aber da haben die Ärzte schon eine gewisse Erwartungshaltung, was du halt drauf haben musst.
Ja, ist ja, ich meine, so nach dem Physikum ist jeder noch ein Lump.
Ja, auch.
Ich hatte damals so ein Billo, Stethoskop von Amazon, so nur 15 Ding. Ey,
ja.
Ich habe nicht einmal das Herz gehört. Also nicht einmal so die Klappen und das Herz gemacht. Hören Sie das Systolikum? Ja, das ist deutlich zu hören. So, wenn die gefragt haben, ist das ein Systolikum oder ein Diastolikum? Ey, immer 50-50, dass du richtig rätst.
For real? Die Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Ne? Also es ist super relevant, mit einem guten Stethoskop jemanden abzuhören, weil das macht wirklich einen Unterschied. Ist das nicht so, dass du sagen kannst, ja, ist nur Geldmacherei? Nein, man hört es schon anders.
Ja, definitiv.
gerade wenn so wie wir, ne, also Studenten, Leute, die das noch nicht oft gehört haben, gerade dann ist es halt wichtig, dass du zumindest dein Unwissen, und das haben alle, also abhören ist halt viel praktische Erfahrung. Wenn du weißt, wie es in der Theorie klingen muss, musst du es trotzdem hören. Nicht irgendwie noch durch scheiß Equipment noch versteigerst dann quasi die schlechte Erfahrung oder das Unwissen. Ja. Ja, aber ich will mir noch ein paar unfallchirurgische OPs angucken. Ich denke mir so, weil ich habe erst so 2-3 gesehen und das sind mir zu wenig. Ich will noch so ein paar so richtig schön Hüfte, Knie, Klassiker, alles die Klassiker, ja. Ellbogen,
bin ich Schulter. Ich bin gespannt, wie du es finden wirst. Hüfte und Knie warst noch gar nicht dabei.
Ja, Knie schon, aber Hüfte nicht.
Knie schon, Hüfte nicht.
Und ja. Ellbogen, Schulter, Sprunggelenk auch nicht. Also obere Extremität quasi noch gar nichts.
Ja, wenn ich so überlege, ich glaube, ich war bei allem mit dabei. Von unterem Sprunggelenk über Knie zur Hüfte, zur Wirbelsäule, zur Schulter, Ellenbogen, Handgelenk und Schädel. Ja, alles mitgemacht im Studium.
Aber alles PJ?
Teils in der, also ja, im PJ habe ich dieselben OPs in der Unfall gemacht wie damals in der FAMU. Ist eigentlich so jeden Tag dasselbe, was da reinkommt. Nur halt unterschiedliche Menschen, aber im Grunde so die von den Frakturen oder so sind es immer die gleichen Bereiche.
Ja.
Ja, also würde ich schon sagen, alles im PJ.
Ja, deswegen muss ich, also ich habe halt, also Sachen, die ich noch sehen möchte, ist unfallchirurgisch. Herzchirurgisch habe ich schon gesehen. Würde ich, das klingt jetzt voll komisch, aber herzchirurgisch würde ich mir nicht nochmal zwingend so viel angucken wollen, weil ich habe Klappen gesehen, ich habe Bypässe gesehen, ne? Das sind ja die Klassiker, das sind die großen Sachen. So.
Ja.
Klappen war interessant, Klappen war okay. Ich habe eine OP mit nur Klappen gesehen, ich habe nur Bypass gesehen, ich habe eine Kombi gesehen und es zieht sich wie sonst was, weil das Bypass-Nähen so lange dauert. Am Anfang, also, wenn du das erste Mal siehst, wie so ein Sternum aufgemacht wird mit einer Sternumsäge, das ist schon eindrucksvoll, das ist ja auch ein großer Knochen und wie das Herz dann schlägt im Körper, das ist beim ersten Mal und beim zweiten Mal und beim dritten Mal auch noch eindrucksvoll und wenn es aufhört zu schlagen wegen Herz-Lungen-Maschine ist auch noch eindrucksvoll. Aber dann fängt es an, langweilig zu werden. Also einfach meine persönliche Meinung. Ne? Also es gibt ganz viele Leute, die Herz-OP spektakulär finden, aber dieses Annähen die ganze Zeit, wenn du nur stehst daneben und guckst, ist monoton.
Ja.
So. Wirbelsäule, also unfallchirurgisch will ich noch sehen, gefäßchirurgisch will ich auch gerne sehen. Ich will halt gerne eine OP an der Aorta mal sehen. Das Problem ist, das sind meistens Notfall-OPs.
Aortendissektion meistens nicht so geplant.
Nee, und deswegen als Student eigentlich keine Chance, eine Aortendissektion zu sehen. Weil du brauchst halt auch keinen Spacko, der da mit rumsteht, so am Tisch.
Ja, klar.
Ja, das heißt, dieser Wunsch ist auch ein komischer Wunsch. Wird sich
nicht erfüllen. Ja, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen, ne? Ist ja schon was Krasses. Vielleicht im PJ, wenn du Unfallchirurgie machst oder so.
Ja, die Chance, ja, und ich will
noch eine Kind. Ja, nicht Unfall.
Ja, aber Gefäß muss halt machen. Oder Herz, kommt drauf an, wer macht die Aortendissektion? Meistens Gefäß, aber manchmal auch, also ich habe auch eine Klinikum mitgekriegt, wo die Herz-Thorax-Chirurgen Dissektionen zumindest im thorakalen Bereich machen.
Ja, ist glaube ich von Haus zu Haus unterschiedlich.
Ja, eine Kinder-OP will ich auch sehen, und das klingt jetzt vielleicht makaber, aber ich möchte wissen, was das mit mir macht, wenn da ein Kind auf dem Tisch liegt.
Ja.
Einfach nur, um zu wissen, also um zu irgendwie so ein bisschen gucken zu können, wie, also erstens will ich auch sehen, wie sieht das bei einem Kind aus, weil alles ja kleiner ist. Und zweitens will ich sehen, ob das irgendwie mich emotional mehr triggert.
Verstehe. So. Ja. Ich war damals im Blockpraktikum bei einer Hodenfixation, weil das Kind immer einen Hochstand hatte. Oder Fixierung.
Boah, ich habe im Blockpraktikum, was war denn das? Uro, was war das? Ne, Uro war das gar nicht. Oder muss Uro gewesen sein? Ja, auf jeden Fall habe ich auch im Blockpraktikum eine Varikozele-MOP gesehen. Der Hoden war so groß und da ist so viel Wasser rausgekommen. Also wirklich, das Ding war, also Kinderkopf war so groß für dieser Hoden.
Boah.
Und Alter, nachdem diese einzelnen Schichten, das Wasser liegt ja zwischen den Schichten, ne, und die werden dann ja aufgemacht, und das fließt, das spritzt da so richtig nach oben raus, wenn der Druck drauf ist.
Richtig schön.
Das war ein junger Mann, der war vielleicht so alt wie ich, vielleicht ein Ticken jünger, weiß ich nicht. Wir sind erst, als die OP schon losging, reingekommen. Aber eindrucksvoll. Und was ich auch gesehen habe, ist HNO-OP. Eine Cochlea-Implantat, also ein Cochlea-Implantat.
Ja, stimmt, hast du erzählt, ja.
Ja, auch das spektakulär, also da muss ich sagen, Respekt. Die haben da alles gebohrt, da oben die Schnecke freigemacht und so. keine Ahnung, weiß ich nicht, fein. Die haben wirklich den Knochen angebohrt, um das alles anzubringen. Nie im Leben würde ich HNO-Chirurg werden. Oder HNOler generell. Aber auch Respekt, dass sowas geht. Dass du quasi von unserem Hören zu elektrischem Hören umswitchen kannst und dass du dann wieder was hörst, auch wenn nicht so gut. Also nicht anders. Nicht so gut ist jetzt, du hörst, glaube ich, anders, wurde uns gesagt danach.
Okay. Das ist schwer vorstellbar.
Ja, aber auch da dachte ich mir halt, die Oberärztin, woher weiß, klar, sie weiß, was sie machen muss, weil sie es ganz oft gemacht hat und gesehen hat und die Theorie kennt. Aber wenn du da als Student eben stehst, denkst du dir, woher weißt du, wie du jetzt irgendwie dieses Implantat in dieses Ohr reinkriegst?
YouTube.
Ja. Dementsprechend, OP ist schon eine spannende Welt. OP ist aber auch eine Welt für sich.
Ne? Ja, total. Also, man muss es lieben, wenn man es macht.
Ja. Es ist halt ganz anders als so der Rest der Medizin, weil im Endeffekt, ne, auch wenn du bist halt viel im OP-Saal und im OP-Bereich, wo kein Tageslicht ist oft.
Ja.
Ist irgendwie immer zwischen verkitteln, wieder nicht verkitteln, dann Röntgenschütz, Unfallchirurgie, wenn du den ganzen Tag mit Röntgenschütz im Saal stehst, viel Spaß.
Jo. Krafttraining und Schweißtraining zugleich.
Ja, da ihr kennt ja vielleicht die Sprüche von also das habe ich auch ein, zwei Mal im Blogpraktikum wieder gehört, dass Ärzte sagen, Frauen können keine Unfallchirurgen werden, einfach nur, weil die diese körperliche Anstrengung auch mit Röntgenschürze und dann Kraftaufwand einfach nicht schaffen. Und das finde ich halt schon, da muss ich sagen, das ist schon eine veraltete Meinung, glaube ich. Ich kenne nämlich mehrere weibliche Unfallchirurginnen, die das durchaus hinkriegen.
Ja, klar. Ich meine, ist für Männer ja auch. Die gehen ja auch gut pumpen, um das zu managen. Und klar muss man halt körperlich fit sein, aber schaffen, denke ich, beide ganz gut.
Ja, schaffen beide ganz gut. Ist auf jeden Fall spannend. Letzte Abschlussfrage ist eine, wo wir vielleicht nochmal separat zu reden. OTAs. Sind OTAs gemein, Richard?
Ja. Nein. Ganz liebe Grüße an alle OTAs, die hier zuhören. Wir lieben euch. Ich glaube, es kommt drauf an, wie man sich auch anstellt, ja? Es gibt ja so die klassischen Stories, man geht in OP und die OTA-Hexe hasst einen direkt. Ich glaube, das kommt auch häufig, liegt auch häufig daran, wie man so auftritt und wie man sich vorstellt und ob man interessiert ist und überhaupt sich auch engagiert oder ob man nur irgendwie im Weg rumsteht und keinen Bugs rausbringt. Das nervt halt, glaube ich, dann, wenn sie jeden Tag in die Medizinstudenten reinkommen und gar keinen Bock haben und dann bist du halt irgendwie auch abgefuckt auf Dauer. Also ich denke, in jeder OTA steckt ein gutes Herz, wenn man es schafft, hervorzubringen durch sein entgegenkommendes und offenes Verhalten.
Ja, gut, das hast du jetzt sehr diplomatisch gesagt. sagen wir, ich wurde in meinem Leben öfter von Nicht-OTAs dumm im Krankenhaus angemacht als Student, als von OTAs. Also eher von Krankenschwestern als von OTAs.
Ja, schau.
Ja, prinzipiell meistens aus sinnlosen Gründen, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Aber mit OTAs habe ich keine schlechte Erfahrung. Aber ich habe eine Nachricht gekriegt in meinem Instagram-Postfach, weil wir das eine oder andere OTA-Video gemacht haben, wo gesagt wurde, dass wir bitte die Meinung von OTA, bitte einmal über OTAs reden sollen und auch dafür sorgen sollen, dass die ganzen Medizinstudenten nicht direkt mit einem Bild der strengen und bösen OTA in OP gehen und dann sowieso sich abgefuckt gegenüber den OTAs verhalten. Und deswegen machen wir da mal eine Folge zu mit jemandem, der aus dem Bereich kommt. Denn
oh yes.
Da gibt es sicherlich Menschen, die euch mehr Storys erzählen können, als ja, im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, dass ich mit OTAs keinen schlechten, keinen guten, einfach komplett neutrale Berührungspunkte hatte. Also das ist halt, mein Gesichtspunkt wäre da langweilig.
ja, safe. So.
Also, wenn man ungefähr weiß, dass man nicht zu nah an den Sachen am Tisch vorbeilaufen sollte, am sterilen Feld, wenn man nicht eingewaschen ist, wie man sich ungefähr verhält, dann hast du auch mit denen nicht viel am Hut, ne?
Nee, das stimmt. So. Macht jeder so sein Ding. Man ist ja dann eher den Ärzten zugeordnet.
Ja, genau. Deswegen, und reden wir in einer separaten Folge nochmal drüber. Aber das soll es gewesen sein für die erste Folge nach der Sommerpause.
Oh yes, was für eine Folge mit ein, zwei lustigen Storys wieder mit dabei. Und ab jetzt natürlich wieder jeden Freitag um 0 Uhr geht's ab hier wie Schmitz Katze in diesem
Podcast. Das heißt, die nächste Folge schon in weniger als 7 Tagen, denn wir haben jetzt ja Freitag 18 Uhr.
OMG.
Nächste Woche mit zwei sehr interessanten Gästen, die ihr vielleicht sogar schon kennt, mit ja, einer krassen Erfolgsgeschichte, muss ich jetzt ehrlich mal sagen.
Ja, das ist schon impressive, definitiv. Und wir wünschen euch an dieser Stelle selbstverständlich ein wundervolles Wochenende. Danke euch fürs Zuhören, wie jede Woche, außer die letzten paar.
Und, in der Sommerpause.
Ja. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder zu einer neuen Folge mit Special Guest.
Ciao, ciao.